Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Clubkultur-Podcast-Ausgabe. Und weil es heute so lang wird, denn es ist Daniel Ellis vom O-Club bei mir zu Gast, nur einige wenige Worte zu Beginn. Ja, wie ist es wohl euch gegangen, als ihr die Bilder der völlig verwüsteten Pratersauna gesehen habt? Übrigens auf dem Medium Zwischenbrücken. Die sitzen, by the way, genau bei mir im Grätzl im Nordbahnviertel. Offenkundig hatte da jemand großes Interesse daran, Inventar und Gebäude ziemlich zu demolieren, sodass es ein potenzieller Nachmieter noch schwerer hat, als es ohnehin schon war. Cui bono, stellt sich hier die Frage. Für mich ist das ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, dass man aus der Sauna wohl keinen Club mehr machen will oder soll und vielleicht auch keinen mehr dort haben möchte. Interessenten soll es ja gegeben haben, immer wieder, wie man hört, aber gerade in solchen Zeiten überlegt man sich das zweimal, ob man da noch eine Gastrostätte machen möchte. Für mich fühlt sich die Sache irgendwie erledigt an. Es bleiben die Erinnerungen an viele lange, heiße Nächte und an eine sehr, sehr lange Klospülung. Denn das ist zum Runterspülen. Traurig, aber wahr. Wir werden sicherlich noch oft darüber sprechen. Jetzt ist es übrigens auch offiziell, das Paradiesgartenfestival findet am selben Wochenende wie das Isle of Summer in Wien statt. Paradiesgarten ja im Brugg an der Leitha. Anfang August, die leisen Hoffnungen, dass diese beiden Großevents nicht frontal aufeinanderprallen, hat sich damit erledigt. War aber ohnehin irgendwie schon vorher klar. Das gigantische Line-up von Isle of Summer steht ja bereits. Beim Paradiesgarten wirkt es noch so, als wäre man noch ein bisschen im finalen Findungsprozess. Theoretisch könnte man ja beide Events besuchen. Das eine ist ja nur eintägig, praktisch geht das aber ordentlich ins Geld und viele werden sich da wohl entscheiden. Und das bedeutet natürlich Konkurrenz nicht nur um Publikum, sondern auch um Aufmerksamkeit und Energie. Ja, und dann habe ich spannenderweise gestern gesehen, dass Black Coffee am Pfingstsonntag, 24. Mai, in die Stadt kommt, als Daytime Act in die Freude Now. Einstiegspreis 72 Euro. Übrigens teurer als die günstigen Tickets beim Isle of Summer. Wer ganz vorne beim DJ stehen will, der legt da 500 Euro hin. Dazwischen gibt es noch weitere Kategorien. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel, ob das voll aufgeht. Erstens einmal sind Pfingsten viele Leute weg und ein konkurrierendes Event, ich tippe mal auf kein Sonntag ohne Techno, wird es ziemlich sicher auch geben. Ja, und ist Wien wirklich die Stadt für Black Coffee? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich da auch noch an ein Event in der Pratersauna an einem Sonntag vor 50 Menschen. Unfassbar. Ja, was große Events betrifft, da kennt sich mein heutiger Studiogast bestens aus. Daniel Ellis ist Geschäftsführer vom O, der Club und auch Veranstalter der Signal-Event-Reihe in der Pyramide in Vösendorf. Einen Monat vor Black Coffee holt er übrigens End Me von Keine Musik als Nachtevent in die Pyramide. Gibt noch einige wenige Tickets. Ja, und schon im März am 13. und am 14. kommen mit Sarah Lenny und Nico Moreno und dann am Tag darauf mit Artbad weitere Fixgrößen in das große Haus an der Stadtgrenze von Wien. Ich bin ja mit dem O nicht immer zimperlich umgegangen. Wie einige wissen, umso spannender ist es, dass Daniel heute bei mir im Podcast sein wird und sich meinen Fragen stellt. Verlieren wir also keine Zeit und verlosen wir am Schluss auch wieder Tickets. Ja, servus Daniel.
Hallo Rudi, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Wie ja schon im Intro gesagt, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so wirklich persönlich. Wir haben uns ein-, zweimal getroffen, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Magst du einmal kurz unseren Hörern erzählen, wie du eigentlich in die oberste Etage des O-Clubs gekommen bist? Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber dafür haben wir ja auch Zeit.
Gerne. Ich bin vor circa 10, 11 Jahren habe ich erstmalig mit dem Joachim Nartschläger und mit Markus Kager zusammengearbeitet. Mhm. Die hatten damals den Empire Club in Salzburg. Dort war ich Betriebsleiter und bin kurz nach Beginn meiner Tätigkeit als Betriebsleiter quasi als Gesellschafter eingestiegen. Mhm. Haben dann über die Dauer weitere Clubs gemacht, die Kantine in Salzburg, Kantine in Linz, das Empire in Wiener Neustadt, bis wir dann schlussendlich im Horst Club in Wien gelandet sind.
Den wir natürlich alle kennen. In der alten Kantine warst du noch nicht dabei in Wien. Wien?
Nein, da war ich noch nicht dabei. Das war quasi vor meiner Zeit. Mhm. Nach der Schließung vom Horst Club, als wir umgezogen sind, in den O-Club quasi unter neuem Namen, mit gleichem Team, aber mit neuen Namen, gab es dann irgendwann eine Trennung. Ja, also Joachim und Markus haben sich neuen Projekten gewidmet, wir sind auseinandergegangen und ich habe den Betrieb als Geschäftsführer weitergeleitet, bis ich ihn dann schlussendlich vor knapp 3 Monaten, 4 Monaten von unserem Investor herausgekauft habe und nur noch Eigentümer bin.
Das heißt, du bist eigentlich jetzt Herr im eigenen Haus. Du hast ja vorher gesagt, du warst immer eigentlich Herr im eigenen Haus, aber jetzt bist du wirklich uneingeschränkter Herr im eigenen Haus.
Genau, mit allen Vor- und Nachteilen.
Mit allen Vor- und Nachteilen, das ist natürlich richtig. Und wir leben ja in sehr herausfordernden Zeiten. Du hast das ja sicher auch mitverfolgt. Clubs verabschieden sich ja eher, als sie neu dazukommen. Das heißt, man muss sich wirklich gut aufstellen. Jetzt so eine Off-Frage. Die Pratersauna ist verwüstet und fällt jetzt wohl, ich meine, sie war wahrscheinlich gar nicht mehr Konkurrenz, aber fällt überhaupt weg. Macht dich das auch ein bisschen traurig oder ist dir das egal?
Egal ist es mir nicht. Ich glaube, unabhängig jetzt nicht nur auf die Pratersauna bezogen, sondern allgemein ist natürlich die Entwicklung schwierig. Und ich denke, man muss sich einfach anschauen, wie sie sich entwickelt und dementsprechend auch Vorherkehrungen treffen, dass ihm nicht das gleiche Schicksal ereilt.
Ja, und dort waren ja viele Herren im Haus und vielleicht ist auch das der Grund. Aber widmen wir uns jetzt einmal dem O. Wie würdest du das O als Club beschreiben? Es ist ja wirklich eine sehr große Location. Wir von Superfly haben ja irgendwo aus der Geschichte her einen indirekten Bezug auch. Das hieß ja damals Albertina Passage. Wir wissen, das ist dann übernommen worden, umgebaut worden. Früher war es ja gar keine Disco eigentlich, es war eine Konzertlocation. Dann wurde es eine Disco, ein großer Club. Ist es ein Kulturort, ist es eine Eventlocation oder ist es auch doch ein Nachtwirtschaftsbetrieb mit hohem Kulturanspruch?
Ich glaube, dass allgemein gesehen jetzt nicht nur aufgrund vom Programm vom O, ich glaube, dass einfach notwendig ist, dass große Diskotheken oder Locations, die einfach große Fläche haben, heutzutage eher eine Event-Location sein müssen, damit sie einfach unterschiedliches Publikum ansprechen, verschiedene Zielgruppen erreichen können. Ich glaube, so wie vor 10, 15 Jahren, dass ich sage, ich bin eine Diskothek und ich habe heute offen und in dem Moment, wo das Offenschild blinkt, da kommen die Leute, das funktioniert nicht mehr. Das ist, glaube ich, wirtschaftlich nicht mehr möglich. Deswegen sehe ich uns tatsächlich als Event-Location, ja.
Ja. Was unterscheidet denn das O deiner Meinung nach wirklich von anderen großen Clubs in Wien, außer jetzt Lage und Größe? Wir wissen ja auch aus Erfahrung, aus der Geschichte, dass Clubs am Ring immer ganz gut funktionieren, wenn sie jetzt nicht komplett viel falsch machen. Kann natürlich auch passieren. Und komischerweise die Clubs im ersten Bezirk drinnen dann nicht mehr so gut.
Was uns bestimmt unterscheidet zu anderen Clubs in Wien oder auch anderen Clubs am Ring speziell, ist, dass wir primär am Freitag sehr stark mit großen DJs, mit internationalen Bookings arbeiten. Mhm. Das macht, glaube ich, kein anderer und das ist definitiv eines unserer Alleinstellungsmerkmale.
Das ist auf jeden Fall so. Bisher prägt der Standort eigentlich unter der Oper eure Identität, weil Oper, ne? Ja, klar, ist das ein bisschen Symbolik oder echtes Programm oder natürlich auch einfach das Glück, dass ihr die Location damals übernehmen konntet?
Um ehrlich zu sein, es ist ein super Standort.
Ja, das ist auf jeden Fall. Unbestritten.
Dass es jetzt sonderlich viel mit der Oper zu tun hat, kann ich nicht behaupten.
Kommen Operngäste, weißt du das so?
Ja, durchaus. Also es kommen sehr viele, oder oft gewollt, oft ungewollt Operngäste. Ja. Die sehen die Schlange beim Büroschluss und stellen sich an und sind dann erstaunt, dass sie jetzt gar nicht in der Oper sind, sondern in der Diskothek. Tatsächlich haben wir aber relativ wenig Operngäste, auch weil es alleine von der Schließung, also von der Sperrstunde quasi von der Oper und unserer Öffnungszeit gar nicht zusammenpasst.
Jetzt auch eine Off-Frage. Opernball ist bald. Macht ihr da auf?
Nein, haben wir nicht offen. Es geht logistisch schon fast gar nicht, ja, weil das ganze Gebiet abgesperrt ist. Das heißt, unsere Gäste würden gar nicht bis zu unserem Eingang kommen.
Wegen Sicherheitsbedenken.
Ja, genau. Und ich glaube, dass unser Publikum oder das Publikum, das uns aufsucht, das würde nicht sonderlich gut zusammenpassen mit dem Publikum, das zum Opernball geht. Mhm. Um da Probleme zu vermeiden, hat die Vergangenheit gezeigt, dass es keine gute Idee ist, wenn wir am gleichen Tag offen haben.
Er hat jetzt schon mal offen?
Wir hatten schon mal offen, richtig.
Gut, naja, kommen wir jetzt mal zum Thema Booking, Musik und Szeneanspruch. Da gibt es natürlich dann auch durchaus die eine oder andere kritische Haltung. Aber wie du schon erwähnt hast, ein Club dieser Größe braucht natürlich Programm und muss sich natürlich breit aufstellen. Jetzt gibt's, wie du erwähnt hast, schon den Büroschluss, der war kürzlich im Fernsehen. Das ist eine klassische Afterwork-Veranstaltung.
Ja.
Die findet ja nicht jede Woche statt.
Nein, immer am letzten Donnerstag im Monat.
Ist aber bumskrache voll. Und ist eine klassische Afterwork-Veranstaltung. Ich frage mich ja immer, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, warum auf Afterwork-Veranstaltungen immer so seichte Musik laufen muss. Wie ist das eigentlich im O? Da gibt es ja viele Floors, wir wissen es ja. Wir hatten ja schon mehrere O-Podcasts, so wie es das hier gehört haben.
Ja, natürlich.
Wieder die Musikaufteilung ist, genau.
Ach so, also wir bespielen unseren Club mit 3 Floors. Das sind pro Öffnungstag unterschiedlich programmiert. Mhm. Ja. Am Freitag sind wir eben, wie gesagt, am Mainfloor sehr elektronisch. Am zweiten Floor ebenfalls elektronisch und am dritten Floor ist Hip-Hop, Black und R&B.
Das ist dann die alte Zigarren-Lounge, die berühmte,
oder? Genau, richtig, Konsulat.
Das Konsulat, das damals ja zu Sunshine-Zeiten noch so ein Secret-Floor war quasi.
Richtig. Nahezu unverändert geblieben optisch, ja. Und am Samstag haben wir am Mainfloor unsere Super-Disco. Musik von den 90ern bis heute. Am zweiten Floor tatsächlich nicht mehr elektronisch, sondern vom Stadl bis zum Ballermann, alles was Stimmung macht. Und am dritten Floor, genau wie am Freitag, Hip-Hop, Black, R&B.
Und dann gibt es natürlich die zusätzlichen Öffnungstage, die je nach Anfrage reinkommen, nehme ich mal an. Und euer Club gibt natürlich was her, unbestritten, dass da auch Firmen und so weiter reingehen können, weil
natürlich
durchgerockt ist es ja nicht.
Korrekt. Also wir arbeiten sehr viel im B2B-Bereich, von öffentlichen Veranstaltungen bis zu privaten Veranstaltungen. Wir arbeiten am Samstag sehr viel mit Events vor unserer Superdisco. Das heißt, wir öffnen fast jeden Samstag jetzt schon um 19 oder 20 Uhr. Mhm. Da haben wir von der Mama Mia Party bis zu Elternabend unterschiedlichste Konzepte. Es ist einfach gefragt, dass die Leute früher fortgehen wollen. Und der Donnerstag wird auch sehr häufig von Fremdveranstaltern bespielt.
Ist jetzt Mama Mia sowas ähnliches wie Mama geht tanzen?
Nein, es ist eine reine Party, wo nur ABBA-Musik läuft.
Ah, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Gibt es so viele ABBA-Tracks oder laufen die dann doppelt?
Ich bin selbst überrascht, wie viele ABBA-Tracks das gibt und vor allem wie viele Leute das gibt, denen das gefällt.
Interessant. Spannend eigentlich. Zu dem kommen wir auch noch ein bisschen später, weil natürlich diese neuen Formate, die auch zum Beispiel das U4 jetzt kräftig bespielt, sicherlich auch was für euch sein können. Nicht nur für euch, wären auch was für mich, aber bald gehen ja einem die Clubs aus. Nach welchen Kriterien bucht ihr die Artists jetzt vor allem am Freitag? Ich nehme mal an, es werden viele Hörer sich auch vor allem für den Freitag interessieren. Da gibt es natürlich die künstlerische Haltung, dann gibt es Reichweite, dann gibt es Ticketverkäufe und Social Media Zugkraft. Ich habe damals schon den Freddy und die Lisa gefragt, nach welchen Kriterien sie buchen. Ich nehme mal an, da wirst ja du ein kräftiges Wörtchen mitreden. Und gerade in Zeiten wie diesen ist es ja so, es gibt die große A-Klasse, die zieht, und dann gibt es eine unendlich große B-C-D-Klasse, die zwar auch einmal gezogen hat, jetzt aber nicht mehr zieht. Und denen man das, kann man das Geld, glaube ich, gleich im Donaufluss versenken. Wie geht ihr da vor? Suchst du da mit aus oder gibst du ihnen da sehr viel Freihand?
Ich selbst bin tatsächlich da relativ wenig dran beteiligt, weil ich das Wissen und die Expertise einfach nicht habe. Ich habe an Freddy, der kennt sich sehr gut aus, auch die Lisa, ja, die ihn unterstützt. Federführend ist dort tatsächlich der Freddy. Der kommt mit Vorschlägen. Also gibt mir im Prinzip die Fakten und ich entscheide im Endeffekt, ist es realisierbar, ist es umsetzbar, glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Größtenteils muss ich da aber einfach auf den Profi hören, den ich dafür engagiert habe und ihm auch vertrauen, weil ich persönlich dort zu wenig Wissen habe.
Aber jetzt frage ich dich natürlich auch mal, was hörst du gern privat?
Ganz privat?
Ja.
Von primär italienische Musik bis klassische Musik.
Okay, also gar keinen Techno in dem Sinn?
Natürlich beschäftige ich mich berufsbedingt damit. Ja. Wenn ich jetzt im Auto sitze oder daheim im Büro bin, wird vermutlich kein Techno laufen, keine elektronische Musik, nein.
Verstehe. Okay, aber du hast dich natürlich wahrscheinlich auch damit beschäftigt.
Natürlich.
Und es ist ja wirklich auffällig und das muss man natürlich jetzt auch neidlos anerkennen und bei aller kritischen Haltung auch sagen können, ich habe Namen nach Wien gebracht. Die schafft niemand anders. Becky Goo, Solomon, Black Coffee. War Solomon eigentlich im O?
Nein, Solomon war damals noch
im Horst. Ich verwechsel. Ja. Black Coffee war, glaube ich, auch noch im Horst.
War auch noch im Horst, richtig. Horst.
Dann Carl Cox natürlich. Mhm. Sven Veth, jetzt kommen I-Head-Models und viele, viele, viele andere noch. Wir werden dann auch noch zum Signal kommen, dass er dann noch eine Spur größer ist. Das sind jetzt Acts, die haben in den letzten Jahren ihre Gagen in schwindelerregende Höhen getrieben. Das kann man alles kritisieren, das kritisiere ich auch. Aber natürlich kann man nicht kritisieren, dass es jemand holt und jemand macht. Aber wie verhindert ihr, dass euer Club automatisch in Richtung eines reinen Headliner-Business kippt? Weil ich glaube, dass das Publikum natürlich schon automatisch erwartet, es muss ein fetter Act am Freitag spielen. Oder könnt ihr das immer so abgrenzen?
Nein, ich glaube nicht, dass man es immer abgrenzen kann. Natürlich ist es, ich würde jetzt nicht sagen ein Problem, aber es verursacht hohe Kosten. Natürlich, die Erwartungshaltung von den Gästen wird immer größer. Und bei einem kleineren Act kommen sie dann vielleicht mal nicht, weil sie sagen, warten wir wieder, bis der größere kommt. Man muss natürlich aber auch sagen, dass das Buchen der großen Acts von uns jetzt nicht immer eine rein wirtschaftliche Entscheidung für diesen Abend ist, sondern natürlich irgendwo auch ein Marketing-Tool. Mhm. Natürlich wissen wir, wenn wir eine Peggy Goo oder einen Solomon oder welche Größe auch immer buchen, dass die Stadt oder vielleicht sogar mehr als die Stadt drüber redet. Und das stärkt natürlich auch wieder andere Tage, wo wir vielleicht nicht so gut besucht werden.
Mhm. Welche Rolle spielen dann da eigentlich noch lokale DJs im Vergleich zu internationalen Acts im Booking-Budget? Ich meine, es ist natürlich klar, der Local Act wird auch, wenn der Main Act, ich sage jetzt einmal eine Summe, 20.000 Euro kriegt, auch nicht mehr kriegen deswegen. Die Eintritte sind natürlich dann angepasst, aber kommt da irgendjemand auch noch wegen den lokalen DJs oder sind die wirklich nur mehr reines Beiwerk? Was glaubst du?
Ich glaube, vor allem am Freitag, wo wir große Acts buchen, haben wir sehr viel internationales Publikum, sehr viel Publikum aus den benachbarten Ländern vor allem.
Mhm.
Ich glaube, dass sehr wenig Leute deswegen wegen den lokalen Acts kommen, weil sie sie gar nicht kennen. Aber vielleicht kennen sie sie nach diesem Abend, weil sie es erstmalig spielen hören.
Mhm.
Die lokalen, die Wiener Resident DJs, natürlich haben die ihre Fanbase, die sie auch zu uns bringen.
Gibt es da einen fixen Pool oder wird sucht, ich nehme mal an, das wird der Freddy besser beantworten oder würde er besser beantworten können, aber gibt es da einen fixen Pool oder wird da auch immer wieder mal über den Tellerrand rausgeschaut?
Das ist richtig, das Booking macht ebenfalls der Freddy, aber ja, wir haben einige DJs, lokale DJs, die regelmäßig kommen, unabhängig davon sehe ich aber auch oft neue Gesichter, die ich davor noch nie gesehen habe.
Mhm. Es gibt ja jetzt in Berlin beim Tresor Club eine angestoßene Diskussion, dass man sagt, man geht über eine gewisse Gage nicht mehr drüber. Das macht das Berghain ja angeblich schon länger. Und da ist dann immer die Sache die, dass ja angeblich die Acts dann alle im Berghain spielen wollen und freiwillig billiger sind als woanders. Diskutiert man da bei euch auch darüber, dass es einmal eine Gagenobergrenze geben soll? Oder wird da einfach geschaut, wenn es passt, dann passt
es? Ja, es ist. Österreich ist jetzt, ich glaube, da jetzt ein bisschen allgemein benachteiligt, weil ich mir allgemein schwer tue, dass ich große Acts nach Österreich bekomme, weil Österreich nicht wirklich relevant für die ist. Ja. Deswegen
mittlerweile
ist es,
leider.
Ja. Leider, ja, wirklich leider. Deswegen muss ich auch froh sein, wenn ich den Künstler dazu bewegen kann, dass er nach Österreich kommt. Dann auch nur zu sagen, ich zahle jetzt aber nicht die Gage, die du vielleicht gerne hättest, ansonsten buche ich dich nicht in der Hoffnung, dass er dann sagt, dann verrechne ich weniger oder mache ich es günstiger, halte ich leider für nicht realistisch.
Gibt es eigentlich bei euch oder seid ihr bei der Diskussion dabei, die ja auch immer wieder angestoßen wird, dass es faire Mindestgagen für DJs geben soll, oder bestimmt ihr das, was es da gibt? Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, ich habe ja auch schon einmal spielen dürfen, die Gagen sind jetzt im Vergleich zu anderen eh fair.
Ja, also ich glaube, also nein, die Diskussion ist, glaube ich, bei uns nie entstanden. Unsere Residents erhalten ungefähr alle das Gleiche, oder die lokalen DJs erhalten in der Regel alle das Gleiche. Jeder, der bei uns spielt, hat die nächste Woche drauf seine Gage. Ich glaube, dass das bis jetzt nicht Thema war. Ich glaube aber, dass wir überdurchschnittlich oder zumindest durchschnittliche Gagen zahlen. Ich denke, da kann sich niemand beschweren. Also Preisdumping oder Bevorzugung von lokalen DJs, nur weil er jetzt vielleicht 100 Euro oder 50 Euro günstiger ist, das war bei uns nicht Thema.
Okay. Ist auch tatsächlich etwas, was man so noch nie gehört hat. Jetzt eine Frage, ja, die vielleicht durchaus auch viele gerne beantwortet wissen würden. Das O ist ja jetzt so ein bisschen ganz oben, was diese großen Acts angeht. Würdest du dann vielleicht sagen, dass das O dadurch die Wiener Szene auch aktiv stärkt? Oder nützt es eher als Zulieferer, dass sich diverse Agenturen und Manager die Hände reiben können? Ich meine, ich weiß, unser Freund Philipp Straub ist da auch immer wieder ein bisschen mit involviert und hilft, weil der ja der Meinung ist, dass man große Acts einfach nach Wien holen muss. Andere sehen das ja wieder ein bisschen kritisch und sagen, naja, wenn der irgendwann einmal, was er nicht 100.000 Euro kostet, was bringt es dann noch irgendjemandem? Weil niemand dann wahrscheinlich der Szene an sich einen Gefallen tut.
Ob ich der Szene damit einen Gefallen tue oder die Szene stärke, ich weiß es nicht. Ja. Natürlich biete ich bei solchen Bookings auch den lokalen DJs wiederum eine Plattform, bekannter zu werden, neues Publikum für sich gewinnen zu können. Andererseits, glaube ich, tue ich der Stadt Wien irgendwo auch was Gutes, weil natürlich auch andere Unternehmen, sei es das Hotel, sei es das Taxiunternehmen oder das Wirtshaus nebenan, davon profitiert. Ich sehe jetzt keinen großen Nachteil daran, wenn ich große DJs hierher hole und ja.
Ja, es werden weiterhin große kommen. Es wird wahrscheinlich, du hast ja schon, oder man sieht es ja auch, wenn man das Programm auf Instagram anschaut, die Planungen laufen weit im Voraus. Ich nehme mal an, das Jahr ist durchgeplant. Es wird noch nicht alles verraten. Es werden weiterhin große Namen kommen.
Nicht ganz durchgeplant, aber ich glaube, ja. So 80-85% sind wir fertig.
Und ist denn eigentlich geplant, wirklich jeden Freitag einen fetten Act zu holen? Es gab ja dann so ein bisschen einen Wechsel. Jetzt heißt es ja Signal, davor hieß Oz. Und da gab es dann auch so Zwischenformate, die dann wirklich nur mit heimischen Acts bespielt wurden. Mhm. Ist das jetzt Geschichte oder plant ihr da sozusagen auch, um mal durchzuschnaufen, jetzt mal den einen oder anderen Abend, wo man jetzt nicht einen riesen Headliner bringt?
Ich glaube, wir haben jetzt im Dezember und im Jänner schon ein bisschen durchgeschnauft, indem wir wirklich so kleine, gagentechnisch gesehen, sehr kleine Acts gebucht haben. Mhm. Die Idee ist tatsächlich, dass wir jeden Freitag Signal haben, was aber nicht heißt, dass wir jeden Freitag jetzt ein Act für 20, 60, 80, 100.000 Euro haben. Ja. Haben wir jetzt auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Natürlich haben wir gewisse Impulse gesetzt mit sehr großen Acts. Nichtsdestotrotz haben wir auch kleine Acts, Support-Acts und so weiter gebucht. Mhm. Diese Änderung von Oz auf Signal kam, es war, Oz ist eigentlich ein Brand gewesen, der war Mittel zum Zweck. Wir haben immer den DJ beworben und im Hintergrund, damit das Kind quasi einen Namen hat, war der Freitag, hieß Oz. Und das wollte primär ich, dann in Zusammenarbeit oder in Kooperation natürlich mit Freddy und Lisa, ändern, und ich wollte den Brand mehr in den Vordergrund bringen. Natürlich muss am Anfang oder jetzt promoted werden mit großen Namen, damit er auch mehr Bekanntheit hat. Hoffe nichtsdestotrotz, dass der Freitag, also Signal in dem Fall, dann vielleicht auch ohne große Acts funktionieren wird. Ob es funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wir arbeiten dran.
Ihr seid ja groß, ihr seid ja wirklich ein großer Club und natürlich würde ich mal sagen, auch ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Ihr macht ja immer Sommerpause. Wird das auch heuer so sein oder plant ihr mal auch da durchzufahren?
Nein, wir machen definitiv Sommerpause. Sommerpause primär jetzt am Wochenende. Ja. Am Mittwoch haben wir im Sommer immer geöffnet.
Albertina Afterparty, genau.
Genau, richtig. Und wir nutzen aber auch die Zeit mit für zum Beispiel Fremdveranstalter. Ja. Wenn wir denen im Winter, Freitag, Samstag, jetzt keinen Tag geben können, weil wir unser fixes Programm haben, aber Zusammenarbeit vielleicht für die kommende Saison interessant werden könnte, vergeben wir dort auch Freitage und Samstage und probieren neue Formate. Ja.
Mhm. Kommen wir zum Thema Awareness und Sicherheit. Gibt es eigentlich sowas wie ein Awareness-Team im O konkret? Oder habt ihr euch da noch nicht angeschlossen?
Ich glaube, wie soll ich sagen, das typische Awareness-Team, ja, dass ich meine 2, 3 Awareness-Mitarbeiter mit der Awareness-Warnweste im Club habe, das haben wir aktuell nicht.
Mhm.
Natürlich ist das Thema bei uns relevant und sind auch in Abstimmung mit anderen Clubs, ja, vor allem andere Clubs jetzt oder in unserer näheren Umgebung.
Volksgarten, Passage
zum und Beispiel. So weiter, ja. Ja. In Abstimmung, wie wir dieses Thema lösen können oder nicht lösen können, wie wir es bearbeiten können, wie man einheitlich ein System schaffen können, das tatsächlich auch funktioniert. Aktuell ist es so, dass unsere Security-Mitarbeiter sowie unsere Betriebsleiter damit eher am ehesten beschäftigt sind. Ja. Bis wir ein einheitliches System haben oder ein System haben, wo wir vielleicht Mitarbeiter dafür einstellen oder Mitarbeiter dafür engagieren, die sich damit beschäftigen.
Also das wird kommen, wenn ich das so auslese. Es muss kommen. Ja, an dieser Stelle ist ja erwähnt, der Betriebsleiter wollte mitkommen.
Der wollte mitkommen, der hat sich leider gestern das Kreuzband gerissen.
Und der hat sich das Kreuzband, von dieser Stelle wirklich gute Besserung. Ein Kreuzbandriss ist wirklich ein Schass, wie man so schön sagt. Das heißt, Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und wenn es Übergriffe oder Meldungen zu Übergriffen gibt und Diskriminierung, grenzüberschreitend, dann gibt es klare Abläufe, nehme ich an.
Natürlich. In dem Moment, wo etwas gemeldet wird und die Bandbreite ist da sehr groß oder die Empfindungen der einzelnen Gäste ist da sehr groß, ist es immer so, dass wir die Betroffenen, dass natürlich ein Security ein Auge drauf hat, die Gäste werden, die was es betrifft, ja, wenn es mehrere sind, werden getrennt. Der Betriebsleiter, Security-Mitarbeiter sprechen mit jedem Einzelnen und je nach Situation wird dann gehandelt, wobei ich sagen muss, wir haben da Null-Toleranz-Grenze. Also lieber schickt man mal jemanden nach Hause oder ziehen die Exekutive hinzu oder zeigen jemand das Uber, dass er, wenn er sich nicht sicher fühlt, dass man heimschicken, als dass man da irgendwas riskieren.
Mhm.
Wie gesagt, das ist leider auch ein Instrument, das sehr häufig missbräuchlich verwendet wird.
Das stimmt. Es ist jetzt ja auch so, dass man ab und an, jetzt schon länger nicht mehr, muss man auch fairerweise dazu sagen, kritisiert hat, dass im O eine oft seltsame Türpolitik geherrscht hätte. Ihr habt ja schon ein eingespieltes Security-Team, nehme ich an, das ist schon aus Horstzeiten im Kern.
Nein. Also seit Horstzeiten, glaube ich, waren es 2 bis 3 verschiedene Firmen, die für uns gearbeitet haben. Das aktuelle Team arbeitet jetzt seit 2,5, also seit der Corona, also seitdem die Corona-Zeit vorbei ist für uns und ist relativ eingespielt, ja.
Nach welchen Kriterien entscheidet ihr über Einlass oder Abweisung? Weil es immer wieder geheißen hat, Dresscodes gäbe es da plötzlich auch wieder. Jetzt in letzter Zeit hat es dann wieder geheißen, dass am Freitag dann eh wieder alle reingekommen sind. Wir wissen ja alle, Raver schauen oft anders aus als die vom Büroschluss.
Richtig.
Also wie geht ihr da um? Wird das dann nach dem Event angepasst?
Ja, definitiv. Also natürlich ist die Einlasspolitik je nach Event unterschiedlich. Man muss auch dazu sagen, dass vielleicht in der Vergangenheit oder in der älteren Vergangenheit vielleicht an den elektronisch bespielten Tagen die Einlasspolitik zu streng war oder nicht wirklich passend war. Das haben wir uns selbst angeschaut und haben das auch erkannt und haben dementsprechend danach gebessert. Und ich denke, dass jetzt die Einlasspolitik für jeden Öffnungstag, für jede Zielgruppe, die wir dort erreichen wollen, definitiv besser ist wie davor.
Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Also natürlich auch im Vorfeld. Die Kritik ist da fast verstummt, sagen wir mal so. Jetzt gibt es natürlich in Wien und in vielen Clubs auch diese berühmten Freiräume, oft auch in Kombination mit so, sogenannten Sex-Positive-Partys. Wie steht ihr eigentlich zu diesem Format? Das O wäre ja wahrlich groß genug, dass man da sowas machen könnte. Oder ist das nichts für euch?
Ich persönlich bin kein großer Fan davon und ich denke auch nicht, dass es das passende Format wäre, das wir im O-Club machen könnten, machen sollten.
Mhm. Wie stellt ihr eigentlich sicher, dass sich besonders, sage ich jetzt mal, Flinter, queere Personen und andere marginalisierte Gruppen nicht nur willkommen, sondern auch sicher fühlen bei euch? Es gab ja, wie du weißt, ja auch da schon Diskussionen.
Ja, mir primär wichtig ist, dass sich jeder wichtig fühlt. Ja.
Willkommen.
Jeder willkommen und jeder sicher fühlt.
Wunderbarer Versprecher.
Ich glaube, primär unsere Türpolitik. Ja. Ich glaube, wenn ich schon so aussortiere oder selektiere und nur Leute oder versuche, Leute einzulassen, wo man denkt, die haben den richtigen Respekt gegenüber anderen Personen, benehmen sich ordentlich, mhm. Und vielleicht lieber einmal zu jemandem, wo ich mir nicht sicher bin, Nein sage, wie ihn reinzulassen. Ja? Und ich glaube, dass das schon mal ein sehr wichtiger Punkt ist. Und ich sehe jetzt wenig Grund, warum sich jemand bei uns nicht wohlfühlen sollte. Mir sind auch keine gröberen Vorfälle oder Ähnliches bekannt, muss
ja,
ich sagen.
Nein, nicht. Es gab nur im Zuge der letzten Pride, wie du wahrscheinlich auch weißt, die Diskussion dann mit den offiziellen Veranstaltern. Und dann habt ihr sozusagen selbst eine Art offizielle Afterparty gemacht. Das hat ja auch nicht nur Freude ausgelöst. Was sagst du zu dem?
Das hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Die offiziellen Veranstalter sind auf uns zugekommen und wollten bei uns eine offizielle Afterparty machen, mhm. haben aber gesagt, es geht nur, wenn sie quasi das alleinige Recht über die Tür haben. Und da das ein regulärer Öffnungstag von uns war und wir natürlich auch an regulären Öffnungstagen auch sehr viele Stammgäste haben, die wir nicht verärgern wollten, habe ich gesagt, wir müssen unsere Stammgäste einlassen, weil es gibt keinen Grund, warum wir die jetzt ausschließen sollten. Mhm. Und das wurde von den offiziellen Betreibern, offiziellen Veranstaltern so nicht akzeptiert, aus welchem Grund sie dann gesagt haben, okay, dann machen wir die offizielle Afterparty nicht. Mhm. Was aber für mich persönlich nicht hieß, dass ich nicht trotzdem eine Afterparty dazu machen kann oder auch diese Gäste willkommen heißen kann. Mhm. Warum nicht?
Hat es in der Zwischenzeit so eine Art Friedenspfeife gegeben?
Ich glaube, es war damals auch kein allzu großer Streit. Also es war vielleicht verwunderlich für Sie, dass wir dann trotzdem eine dahingehende Party oder ein dahingehendes Event gemacht haben. Wir sind aber eigentlich so verblieben, haben wir gesagt, okay, dann funktioniert diesmal eine Zusammenarbeit nicht, vielleicht in Zukunft mal.
Okay. Das O ist ja jetzt natürlich ein Club, der, wie man so ein bisschen im Volksmund sagt, auch ein bisschen für die Rich Kids ist. Mhm. Wie gehst du mit diesem Argument um? Für wen ist das O realistisch überhaupt leistbar? Ich meine, natürlich, es ist jetzt nicht merklich viel teurer als die anderen, aber natürlich sind Eintritte für große Acts schon einmal per se teuer. Und wenn man sich jetzt also leisten will, da mal einen auf den Putz zu haben, wird das sicher nicht gratis sein. ist das Publikum eher einer bestimmten, sage ich mal, besser verdienenden Schicht zugehörig oder kann man das, glaubst du, nicht so generalisieren?
Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Also von den Getränkepreisen her sind wir von den Clubs am Ring einer der günstigsten, ja, kann ich sagen. Von den Eintritten her, wenn wir jetzt keinen großen Act buchen, glaube ich, sind wir auch einer von den günstigsten, wenn man jetzt sich die Clubs in der unmittelbaren Umgebung anschaut.
Man kann immer sehr viel gewinnen. Man kann immer viel, oder? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, da irgendwie.
Auch das gibt es ja, aber wenn man den Eintritt bezahlt, bei uns kostet am Samstag der Eintritt 12 oder 15 Euro, je nachdem, wann man kommt, in andere Clubs, die am Samstag eine vielleicht ähnliche Musik haben oder ähnliche Zielgruppe ansprechen, kostet der Eintritt 17 Euro. Bei uns sind die Getränke auch günstiger. Ja. Wobei, okay, bei Acts ist es natürlich so, dass wir mehr Ausgaben haben und ich das wirtschaftlich gesehen auch wieder irgendwo reinverdienen muss. Ansonsten kann ich derartige Acts nicht mehr bringen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir eingangs waren. Es ist halt dann in dem Fall auch irgendwo eine Event-Location. Und genau wie bei einem Konzert muss man halt mit Preisen von 40, 50, 60, 70 Euro rechnen. Und ich sehe das ähnlich. Auch im Club ist es dann in dem Fall so.
Ja, wir haben ja auch damals gerätselt in den Anfangs Tagen, als das mit diesen erstmals mit diesen 50er, 60er Eintrittspreisen gekommen ist, werden das die Leute zahlen? Sie haben es bezahlt. Und Karl Cox haben sie es bezahlt, bei der Begegnung ja, haben sie es auch bezahlt. Ja, ja. Und man kann davon ausgehen, dass sie es auch für andere Acts bezahlen werden. Gut, das werden natürlich nicht alle können. Ich sage mal so, die jungen Studenten werden es sich wahrscheinlich nicht leisten können. Also das Publikum kommt sicherlich natürlich aus einer gewissen Ecke, nehme ich mal an. Und muss es wollen.
Ja, also es gibt schon sehr viele, auch jüngere und jetzt nicht überdurchschnittlich gut verdienende Personen, die sich halt dann zusammensparen, dass sie halt einmal einen Act sehen können. Mhm. Vor allem auch, dass sich das Fortgeverhalten eh geändert hat. Es geht keiner dreimal die Woche mehr fort. Die Leute gehen eher spezifischer fort und sagen dann vielleicht, okay, dann gehe ich nächsten Monat zu diesem einen speziellen Act und dann zahle ich halt da mal 50 Euro Eintritt oder 45 Euro Eintritt, anstatt dass ich jeden Freitag fortgehe, vielleicht keinen großen Act habe und jetzt mal 10 Euro Eintritt zahle.
Es ist ja so, nicht nur bei euch, auch weltweit, von Las Vegas bis Ibiza, sind Tische mittlerweile ein wichtiger Baustein, wenn man veranstaltet und man schafft es, Publikum hinzukriegen, die einen Tisch abkaufen, weil man natürlich dadurch schon ein bisschen eine Sicherheit hat. Der Tisch kostet. Wie ist das bei euch? Wir kommen ja auch noch später ein bisschen zu dem Punkt, wo ihr ursprünglich hergekommen seid. Ist das auch noch ein wichtiger Bestandteil von solchen Abenden, dass ihr dann Tische verkaufen könnt an Leute, die das wollen, die dann einen gewissen Mindestumsatz zahlen?
Ja, definitiv. Also man merkt schon, dass das in der jüngeren Vergangenheit jetzt eher zurückgegangen ist. Vor allem an Freitagen bei großen Acts, du hast nicht mehr die Masse an Tischgästen oder an Tischanfragen, wie es vielleicht vor der Corona-Zeit war. Aber dadurch sind natürlich auch die Preise günstiger geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, natürlich ist der Gastroumsatz oder in dem Fall auch der Tischverkauf, ja, Tischverkauf hängt immer mit einem Mindestkonsum zusammen, natürlich ist das eine wichtige Einnahmequelle für uns.
Mhm. Früher hat es ja geheißen, die reichen Russen, die sind wahrscheinlich weggefahren, oder gibt es die noch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich, woher unsere Gäste immer, woher die kommen, aber ja, wir haben unterschiedlichste Gäste. Wir haben vom 19-jährigen Wiener, glaube ich, bis zum 60-jährigen Araber.
Okay, kommen wir zum Signal und dem Sonderformat Signal jetzt. Mhm. Also Signal ist ja der Freitag du hast ja schon erklärt, was die Idee hinter Signal als Eventreihe sein sollte, zum Wechsel zum O's, wie es geheißen hat. Wie unterscheidet sich jetzt Signal inhaltlich und strukturell vom regulären Clubbetrieb, das ist außerbringend, vom regulären Clubbetrieb?
Signal in eine Location wie die Pyramide zum Beispiel zu bringen, war einfach die logische Entscheidung, weil es im Club sehr gut angenommen wurde. Wir Ideen hatten oder Möglichkeiten hatten, muss man eher sagen, große Acts zu machen, wo wir einfach wussten, das funktioniert im Club nicht, weil es A nicht finanzierbar ist und B natürlich auch viel zu klein ist. Aufgrund dessen haben wir uns dann entschieden, durch einen Zufall, dass wir die Pyramide mieten. Ein Marco Steinwender, der Veranstalter von den Nachtschicht Revivals, ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe die Pyramide gemietet für 2 Tage. Ich brauche nur einen Tag. Willst du den anderen Tag machen? Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Die Idee gut gefunden. Habe ihm die Hand drauf gegeben und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe nicht mehr ein DJ oder ein Team oder was auch immer. dann große Schimpfe gekriegt von meinem kleinen, feinen Team. Aber haben es dann im Prinzip hingebracht mit DJs, die wir dort machen wollten. Ja.
Mhm. Und das Ganze war ja dann sogar an zwei Wochenenden hat es stattgefunden. Also ihr habt ja dann insgesamt 4 Events gemacht, immer einen.
Zwei Events. Also wir haben die beiden Freitage der beiden Wochen.
Ja, und es gab dann immer noch die Samstage mit anderen Veranstaltern dabei, oder?
In der ersten Woche gab es
Nachtschicht Revival.
Am zweiten Wochenende hat jemand ein Event geplant, der es dann aber nicht umsetzen konnte.
Ach so, okay, gut. Aber es wäre geplant gewesen. Ja. Jetzt ist ja die Pyramide für viele schon irgendwie im Hinterkopf verschwunden. Es war ja mal eine ganz große Event-Location in Wien. Dann hat man irgendwie eine Zeit lang gedacht, das wird nichts mehr. Habt ihr da irgendwie was verändert an der Substanz? Wurde das verschönert oder ist sie immer noch die Pyramide, die sie immer war? Und ihr geht halt mit eurem Sound- und Lichtdesign rein, das ja doch alle Stücke gespielt hat, wie meine Spione mir erzählt haben.
Ja, ich kann da die Frage tatsächlich nicht beantworten, weil ich erst nachdem ich die Location gemietet habe, selbst das erste Mal dort war.
Okay.
Also ich weiß, es war früher mal ein Schwimmbad, so sieht es nicht mehr aus. Meiner Meinung nach eine sehr schöne Location. Natürlich muss man sehr viel Geld investieren, sei es in Licht, sei es in Ton, sei es in Dekoration, dass das dann dementsprechend auch gut ankommt und bespielbar ist.
Das heißt also, die Pyramide ist nach wie vor die Location, die sie immer war und ihr geht rein und macht dann halt euer Ding da drinnen, das natürlich je nachdem sehr aufwendig klarerweise ist.
Richtig.
Sicherlich mit mehr Akribie, als das andere Veranstalter vor euch gemacht haben. Denn da muss man, glaube ich, viel rein geben, was vor allem das Licht angeht.
Ja.
Sonst schaut das nichts gleich.
Ja, das ist richtig. Also war aber auch immer mein Anspruch, dass wenn wir es machen, dass wir es gut machen, dass wir es toll machen. Vor allem bei den ersten beiden Signals, dass die Leute auch sehen, was dort möglich ist. Ja, ich glaube, das haben auch viele unterschätzt, was wir dort machen. Und auf dem bauen wir auf. Und das nächste Signal wird sicherlich noch mehr Licht und noch mehr Ton und noch schöner.
Ja, da haben wir jetzt ja im März, am 13. und 14. März, Sarah Landry und Nico Moreno. Die kommen ja wirklich aus einer ganz harten Ecke, aber wie wir alle wissen, Hardtechno ist das neue EDM. Es ist mittlerweile eine riesige Industrie geworden, eigentlich aus einem hintersten Eck der Clubkultur oder der Clubmusik gekommen. Man kann es vielleicht noch erinnern, die alten Soundsystem-Partys, die teilweise noch ohne Eintritt stattgefunden haben, das war ja auch irgendwie Hardtechno oder Acid-Techno oder whatever. Wieso seid ihr eigentlich, das passt ja nicht so ganz in das O, das O hatte früher, also als es noch O's hieß, ja dann hauptsächlich doch so, sage ich mal, Peak-Time-Techno oder Melodic-Techno-Acts gebucht. Wieso seid ihr eigentlich jetzt auch auf diesen Hardtechno-Zug aufgesprungen?
Mit Signal sind wir relativ breit aufgestellt oder ich glaube, ich schließe da jetzt kein Genre aus. Wir buchen auch genauso Afro-House-Acts. Ja. Also es ist, glaube ich, nicht so wie davor oder ich weiß, es ist nicht so wie davor, dass wir wirklich sagen, wir buchen jetzt eher in Richtung Melodic, die ganzen Afterlife-Acts oder alles, was gerade eben nur auf Ibiza aktuell ist. Wir sind da relativ, also wir schließen jetzt, glaube ich, kein Genre der elektronischen Musik aus.
Wenn dann ein Hardtechno-Act im O spielt, also im Signal Freitag, im O, wie stelle ich mir den Club dann vor? Ich meine, dann doch mit den Tables und so, das ist ja dann irgendwie, muss ich mir das im Kopf jetzt noch zusammenreimen. Wird es dann dunkler? Gibt es dann eigene Anweisungen? Macht dann der Lichttechniker ein anderes Licht? Redet dann ein Charlie Sparks zum Beispiel, redet dann der schon mit, wie er es haben möchte?
In der Regel redet der Act immer mit. Also wenn er es nicht aktiv tut, spätestens dann, wenn wir ihn fragen oder sein Management fragen, wie sie es gerne hätten. Signal ist allgemein vom Lichtkonzept her sehr dunkel, also rein rotes Licht mit ganz ein bisschen weiß. Ansonsten ist es egal, ob jetzt in einer Location wie der Pyramide ist oder im O ist, relativ dunkel. Aber natürlich, wie du schon sagst, der Tischverkauf fällt natürlich bei Hardtechno-Acts komplett weg. Also ist nicht gering, sondern einfach nicht vorhanden, muss man ehrlicherweise sagen.
Okay, aber ihr nehmt das trotzdem mit, weil es natürlich nach außen hinträgt und den Namen nach außen dann sagt, ja gut, da gibt es halt mal das. Ne? Einmal gibt es, mein Black Coffee ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es kommen ja laufend Acts, die dann eben auch ein bisschen was Zugänglicheres spielen für ältere Semester.
Natürlich, andererseits muss man auch sagen, mit Charlie Sparks zum Beispiel, was du es erwähnt hast, ich meine, Zielgruppe, die vielleicht davor bei uns nicht war und die wir für einen Club begeistern können und die dann vielleicht auch mal zu einem anderen Act in den O-Club kommen, wo sie sonst nicht gekommen wären.
Mhm. Finanziert sich eigentlich dieses Format selbst oder gibt es da auch externe Partner? Weil ich meine, bei so großen Dingen, da kann man natürlich auch mal schnell auch auf die Schnauze fliegen. Es gäbe ja einige Beispiele, wir wollen die Namen nicht nennen, aber ihr habt ja selbst auch einigen so ein bisschen aus der Patsche geholfen, indem dann sozusagen die Acts übernommen worden sind und ja, eigentlich jetzt die einzigen, die sich da noch drüber trauen.
Es finanziert sich komplett selbst. Natürlich hat man immer Partner, aber es sind jetzt reguläre Partner aus der Getränkeindustrie, Tabakindustrie, wie auch immer. Wir haben jetzt aber keinen Investor oder Ähnliches im Hintergrund. Also der Investor von den Signal-Shows in der Pyramide ist im Endeffekt der O-Club. Mhm. Und da dürfen wir uns, ehrlich gesagt, ich meine, da geht es um große Beträge, ja, dürfen wir uns auch keine Fehltritte erlauben, weil es dann natürlich finanziell irgendwann mal eng werden würde. Aber das Format finanziert sich aktuell selbst. Man muss auch dazu sagen, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, ich verhandle halt eben auch Verträge aus oder mache Kooperationen, sodass es ein Win-Win-Effekt für alle ist. Natürlich hat auch die Pyramide davon profitiert, dass wir dort einen frischen Wind reingebracht haben, dass wir dort zwei sehr gut besuchte Shows gehabt haben, weil die natürlich auch in weiterer Folge von weiteren Buchungsanfragen profitieren. Und da ist es schon so, dass man dann natürlich die Kosten auch dahingehend dorthin bringen kann, dass es für beide Seiten finanzierbar ist.
Es war ja beim ersten Mal in der Pyramide, also vor Charlotte de Witt, ja, so, dass dann plötzlich sehr, sehr viele Leute gewonnen haben.
Tatsächlich.
Was steckte hinter dieser Kampagne? Das gab ja auch dann so ein bisschen die Frage, war es nicht doch nicht so gut im Vorverkauf, dass ihr dann einfach noch Leute gebraucht habt?
Kann ich ganz ehrlich beantworten, die Frage. Also der Vorverkauf war in Ordnung. War nicht überdurchschnittlich gut, muss man sagen. Ja, ich glaube, viele Leute waren auch verunsichert oder waren sie einfach unsicher und haben gesagt, wissen wir nicht, was die da in der Pyramide machen. Schauen wir uns mal an oder lassen wir die anderen mal anschauen, was die da machen. Und wenn es gut ist, dann gehen wir vielleicht das nächste Mal hin. Wir hatten auf jeden Fall noch Kapazitäten in der Pyramide frei und wir haben viel Geld investiert, in, wie vorhin schon erwähnt, in Licht, in Technik, in Acts und so weiter. Und unser Ziel war es tatsächlich, einfach Leute dorthin zu bringen, dass sie sehen und sagen, das ist toll, was die da machen, da kann man hingehen und wir sie dann für die nächsten Events begeistern können. Und aufgrund dessen haben wir die freien Kapazitäten, die wir noch hatten, mit Free-Tickets gefüllt.
Ja, ist natürlich auch legitim. Ich habe das auch in meinem Podcast damals gesagt. Legitim ist es natürlich allemal. Es war natürlich, einige haben sich gewundert. Ich glaube, es sind aber dann doch auch von denen, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht messen, viele hingekommen und haben sich dann angeschaut, die vielleicht nicht kommen wollten.
Definitiv, ja.
Jetzt, wenn man euch dir schreibt, dann kommt da immer noch Horst vor.
Ja.
Der Horst, das ist ja der Vorgängerclub, wir alle können uns erinnern, alte P1-Location, wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Es gab ja auch mal ein Gerücht, dass es dort auch vielleicht auch wieder mal einen Club geben wird, wenn das dann alles fertig ist. Es kam oder ist ja schon ein Hotel dort, oder?
Nein, der Umbau hat immer noch nicht. Der Umbau in den Hotel in der Rotgasse hat immer noch nicht gestartet. Ist Corona geschuldet, das heißt Verträge geschuldet. Ich weiß ehrlich gesagt persönlich gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Dass dorthin wieder ein Horst kommt, kann ich auf jeden Fall zur Gänze ausschließen.
Okay.
Ob ein Horst allgemein mal wieder kommt, möchte ich nicht ausschließen, aber sicherlich nicht in der näheren Zukunft.
Bratasauna. Da gab es auch immer wieder Gerüchte. Du lachst.
Ja. Ich habe es auch selbst gehört, ja. Aber nein.
Ja, die sind natürlich immer durch Wien geschürt. Also du kannst nicht ausschließen, dass ihr euch da irgendwann mal wieder vergrößern werdet oder spreaden werdet, aber nicht in der Bratasauna.
Also was ich als allererstes gemacht habe, als ich quasi sozusagen das Ruder übernommen habe, war, dass ich alles verkleinert habe. Ja. Mhm. Ich habe zu uns gehört, die Bar Hannelore, ja. Mhm. Die habe ich verkauft, weil es einfach ein sehr großer Aufwand war. Die Heidi war nicht so erfolgreich, wie es vielleicht damals geplant war. Ja.
Das die heißt jetzt, glaube ich, anders, oder?
Die hat geschlossen.
Ah, die hat sie geschlossen.
Den Club Inc. habe ich da jetzt tatsächlich beim Kauf auch übernommen, ja, allerdings nur Mietvertrag, das ist untervermietet, das betreibt jemand anderes. Also ich habe tatsächlich geschaut, dass wir uns verkleinern und wir uns auf das konzentrieren können, das, was wir A, gerne machen, ja, und B, auch tatsächlich stemmen können. Und das ist in dem Fall der O-Club und
die ja, das Signals. War auch eine Frage. Also das heißt, diese ganzen Side-Projekte, die es da gegeben hat, noch eine Zeit lang, die von denen hast du dich jetzt getrennt, ja, beziehungsweise untervermietet. Das Ink tatsächlich, da wollte ich eh auch noch fragen, damit habt ihr gar nichts mehr zu tun, sozusagen programmatisch.
Nein, gar nichts, nein, nein. Also ich habe den Mietvertrag und mir gehört das Mobiliar und das ist vermietet und was dort passiert und wie der das macht, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich war selbst nicht dort.
Okay, aber es gibt es immer noch.
Ja.
Der Horst kommt also noch immer bei neuen E-Mail-Adressen vor. Ist das so ein bisschen Nostalgie oder wollte es einfach der Einfachheit geschuldet, nicht immer die Adressen ändern
nein,
zu müssen?
Es ist... Wir hatten tatsächlich den Plan oder ich hatte den Wunsch, der was auch positiv aufgefasst wurde, dass wir das Horst Group weggeben, weil wir im Prinzip nur noch das O und Signal sind. Ja, das können wir als O und als Signal kommunizieren.
Minigroup.
Ja, Gruppe ist in dem Fall ja nicht mehr so wie früher, wo man einfach so viele Betriebe hat. Mhm. Wir wollten jetzt über den Jahreswechsel umstellen. Es hat zeitlich einfach noch nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Homepage noch drauf ist. Ist mehr organisatorischer Aufwand wie als andere, aber wir selbst kommunizieren jetzt auch nicht mehr, sei es in E-Mails oder was auch immer, als Horst Group, sondern als O oder als Signal.
Viele Leute sind ja dann doch klarerweise sehr gerne ins Horst gegangen und dann nicht mehr so gern ins O, weil es halt ihnen vielleicht zu groß war, vielleicht zu schick. Kannst du das verstehen, dass da auch sozusagen ein bisschen dieses alte Szenepublikum dann ein bisschen weggebrochen ist? Dafür sind natürlich neue dazugekommen.
Kann ich 100% verstehen, natürlich. Das wussten wir auch, weil wir wussten, wie wir den Club bauen und einfach wussten, das wird nicht sein, wo das Horst-Publikum gerne hingehen wird. Die erreichen wir damit nicht. Aus diesem Grund haben wir das O auch O genannt, beziehungsweise aus diesem Grund haben wir das O nicht Horst genannt.
Okay.
Natürlich wären wir am liebsten mit dem Horst umgezogen und hätten so weitergemacht, wie wir in der Rotgasse im Horst aufgehört haben. Hat die Location aber einfach nicht hergegeben und deswegen war es leider kein Horst mehr. Mhm. Dass wir dadurch natürlich Publikum verlieren, das wir mühsamst im U aufgebaut haben, das war uns bewusst und ist schade, aber dafür haben wir ein neues Publikum dazu gewonnen.
Ja, und ihr seid ja auch genau in dem Corona-Jahrgang umgezogen und es hatte dann auch ein bisschen gedauert, bis das alles wieder auf Touren gekommen ist. Das wissen wir alle, da ging es euch nicht anders wie vielen anderen. Es hat natürlich immer geholfen, dass es einen Investor gegeben hat. Wir alle kennen ihn ja auch, Ronnie Becik, der jetzt nicht mehr der Investor ist. Was hat ihn dazu bewogen, das jetzt sozusagen das Nachtgeschäft wieder sein zu lassen?
Das Nacht, also.
Wollte er nicht mehr Nachtclubbesitzer genannt werden?
Ich glaube, es war nie etwas, was wirklich zu seinen Hauptinvestitionen gehört. Ja. Also im Immobilienbereich, im Wertpapierbereich. Die Nachtgastronomie hat sich dann damals ergeben, dass er rein investiert hat.
Und er fand Gefallen darin. Anfangs oder immer wahrscheinlich.
Ich glaub, dass ihm bis heute noch gefällt, weil er noch regelmäßig Gast ist. Ja. Ich glaube aber, dass er einfach nicht mehr oder dass er mir auch einfach die Möglichkeit geben wollte, dass ich es übernehme. Er hat mir das Angebot gemacht, dass ich es übernehmen kann. Ich habe mir über das Angebot gefreut, habe sehr, sehr lange überlegt, habe es auch
angenommen. Aber du konntest es übernehmen. Es kann ja nicht jeder übernehmen wahrscheinlich. Ne? Dann musste ja auch was fließen, dass du es übernehmen konntest. Nämlich. Danach frage ich dich nicht, aber das konnte ja einfach nicht jeder machen, oder?
Naja, wenn man den gewissen Betrag hätte bezahlt, ich glaube schon, dass man es kaufen hätte können. Da ich aber mit dem Ronny sehr gut befreundet bin und also wirklich ein sehr enger Freund von mir ist und auch irgendwo Mentor und nicht nur Investor ist, habe ich da natürlich einen gewissen Vorteil gehabt. Ja.
Das heißt, jetzt ist es deins und du musst jetzt sozusagen schauen, wie das in ruhige Fahrwässer weiterfährt. Und es fährt ja derzeit in ruhigen Fahrwässern. Jetzt kann man natürlich dann auch immer die vielleicht provokante Frage stellen, werdet ihr irgendwann einmal ein Monopol haben in Wien auf die großen Acts? Natürlich gibt es die Clubszene rundherum, die da aber einfach nicht mehr mit kann und da so gesehen auch gar keinen Konkurrenzdruck mehr aufbaut. weil sie sich an Karl Cox zum Beispiel jetzt gar nicht leisten können?
Also nein, glaube ich nicht. Es gibt genügend andere Veranstalter, die auch Events machen, wie zum Beispiel Black Coffee jetzt oder Apratatom, der auch im elektronischen Bereich.
Aber hat jetzt schon wieder, also die Single-Reihe, wie wir ja wissen, Chrome-Reihe, ja. Jetzt habe ich mich schon wieder verredet. Die Chrome-Reihe gibt es ja auch nicht mehr in der Form.
Okay,
ja.
Wusste ich.
Also,
aber haben auch die richtige Größe oder die ausreichende Größe, dass sie große Acts buchen können.
Ja, genau, aber offensichtlich wurde das jetzt wieder eingestampft. Es gibt ja jetzt auch in Wien eine Vienna Club Commission, die ja natürlich mit allen Clubs zusammenarbeiten will, von sich aus. Arbeitet ihr auch mit ihr zusammen oder ist der Kontakt nur auf dem Papier vorhanden?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob er am Papier vorhanden ist. Nein, wir arbeiten nicht zusammen. Also wir haben, soweit ich weiß, die Lisa und der Freddy hätten sie mal kontaktiert, da haben wir keine Antwort erhalten, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Ich weiß auch nicht, ob es die richtige Anlaufstelle für uns ist. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber es hat bestimmt seine Daseinsberechtigung.
Wie siehst du denn? Jetzt bin ich neugierig.
Ich glaube, für uns größere Clubs, und da spreche ich jetzt von einem Praterdom bis Volksgarten, Passage oder O-Club und so weiter, ich glaube, es wäre wichtig, dass in der Vienna Club Commission wirklich auch Leute sitzen, die selbst Clubs betrieben haben oder Clubs betreiben, die was tatsächlich mit die Probleme, die wir oder näher dran sind oder mehr Erfahrung haben, auch mit die Probleme, mit denen wir tagtäglich kämpfen. Was die Vienna Club Commission jetzt macht, ist sicherlich nett und auch wichtig für...
Du weißt ja, was nett ist.
Nein, ich meine das nicht negativ. Ich glaube, dass sie uns einfach mit den Thematiken, die sie bearbeiten, nicht wirklich helfen können.
Mhm. Ja, das heißt, nicht nur du siehst es so, dass oft die Leute, die da Fokusgruppen leiten, noch nie irgendwo aufgetaucht sind davor. Ein anfütternder Bubble.
Das ist richtig. Also lustigerweise, ich habe gestern die Anfrage von der Vienna Club Commission erhalten, ob sie ihr Podiumsdiskussion bei uns im O-Club machen können. Das heißt, ich werde auch das erste Mal bei Teilnehmern daran und werde mir das gerne anschauen.
Die gibt's. Die wird's geben, die Podiumsdiskussion.
Ja, natürlich.
Ah, wirklich?
Also sie brauchen die Räumlichkeit und die stelle ich ihnen gerne sogar kostenlos zur Verfügung. Ist kein Problem.
Spannend, da komme ich auch.
Sehr gerne. Ich kenne die Personen nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, was die in der Branche davor gemacht haben. Andererseits, ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt.
Mhm. Aber siehst du es doch wichtig, dass es sowas gibt, ob sie jetzt Vienna Club Commission heißt oder wie der ursprüngliche Plan hieß, Nachtbürgermeister oder whatever, in Zürich heißt sie Bar- und Clubkommission. Siehst du, dass es sowas wichtig ist, dass es in einer Stadt gibt oder egal?
Ja, ich finde das durchaus wichtig. Ich denke nur, dass man es anders besetzen, anders programmieren sollte oder nicht anders vielleicht ergänzen, ja, sodass auch eben, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass andere große Clubs in Wien oder am Ring sonderlich viel mit der Vienna Club Commission arbeiten, weil wir einfach in zwei ganz verschiedene Welten unterwegs sind und zwei ganz verschiedene Problembehandlungen zu lösen haben. Ja.
Ja, wenn Martina Brunner zuhört, vielleicht wäre das ein Anlass und dann vor allem auch das nächste Mal, wenn das dann stattfindet bei euch, dass man das auch ein bisschen mit einbezieht. Denn das ist auch tatsächlich einer meiner Hauptkritikpunkte an der Club Commission. Jetzt, wir sind schon sehr, 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 sehr lange hier, aber es ist wirklich ein spannendes Gespräch. Wir kommen so Richtung Ende und die Frage, die es jetzt ja immer wieder gibt es auch sowas wie interne Reflexionsprozesse bei euch, wenn mal was nicht so läuft oder gibt es sie grundsätzlich jedes Jahr, zum Beispiel in der Sommerpause, um dann aufzuarbeiten, neue Ideen zu sammeln und so weiter?
Ja, je nachdem, wie akut die Probleme sind oder die Beschwerden sind oder was auch immer, oder Events mal nicht funktionieren, natürlich reflektieren wir und versuchen das aufzuarbeiten. Wir haben vorhin zum Beispiel darüber gesprochen, dass wir die falschen Einlasskriterien betreffend Dresscode hatten. Ja. Das Gleiche betrifft es auch, wenn vielleicht mal die falschen Acts gebucht werden oder Ähnliches. Das machen wir laufend. Also das ist kein einmaliger Prozess, nichts, was einmalig im Jahr oder einmal an einem fixen Datum im Monat stattfindet. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Prozess, der was laufend stattfinden muss. In jeder Firma, sei es ein Club oder sei es ein anderes Unternehmen.
Mhm. Gab es sowas wie die schwierigste Entscheidung, die du als Geschäftsführer des O treffen musstest? Gibt es da eine Antwort überhaupt auf sowas?
Es gibt sehr viele schwierige Entscheidungen, laufend zu treffen. Ja. Für mich persönlich die schwierigste Entscheidung, die ich getroffen habe, war, ob ich den Club tatsächlich weiterführe, als wir uns als damaliges Trio, ja, also Joachim, Max und ich, als wir uns getrennt haben und dann natürlich auch jetzt, ob ich den Club herauskaufe vom Investor und selbstständig weiterführe. Mhm. Und das, vor allem das Risiko hatte ich immer, ja. Aber auch das alleinige finanzielle Risiko jetzt zu tragen.
Mhm. Wo siehst du das O in 5 Jahren, kulturell gedacht, nicht nur wirtschaftlich? Glaubst du, wird das bleiben, was es ist? Der Club, wo die großen Acts oder die meisten oder viele große Acts spielen werden, neben der Location dann auch für sage ich mal, für ein breiteres Publikum mit BO-Schluss und der Disco-Veranstaltung am Samstag?
Ich kann die Frage sehr schwer oder eigentlich gar nicht beantworten. Ja. Die Nachtgastronomie ist gerade so schnelllebig, es gibt so viele Entwicklungen, die einfach unfassbar schnell passieren. Ob wir in 5 Jahren dort noch mit großen DJs arbeiten oder allgemein elektronische Musik spielen oder allgemein Musik läuft, ja, ich kann es nicht beantworten. Also ich hoffe es sehr, ich weiß es aber nicht.
Du selbst kommst ja, du hast gesagt, einen Spucker von der Salzburger Grenze weg aus Bayern.
Richtig.
Wo hast du dich immer mehr orientiert? Früher an der deutschen Disco-Club-Szene oder an der österreichischen?
Immer an der österreichischen. Ja. Immer, also mangels Vorhandensein in Bayern. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da wohnen 2000 Menschen und 50.000 Kühe. Die nächstgrößere Stadt, war einfach Salzburg, 15 Minuten entfernt. Und das war eigentlich der einzige Ort, wo man wirklich hat fortgehen können.
Glaubst du, dass Großclubs jetzt das neue Ding sind? Wieder, es war ja schon mal so, die alten großen Diskotheken der 80er, 90er, wo eben das, weiß ich nicht, alte P1 noch dazugehört hat. Und dann kam so die Zeit der schmuddeligen Clubs, wo es nicht mehr so darum ging, um Interieur und Stahl und grelles Licht, sondern mehr um das Daheimfühlen. Jetzt habe ich das Gefühl, große Clubs und auch große Events sind wieder im Kommen, was auch nicht jedem taugt, aber es ist der Lauf der Dinge.
Große Events glaube ich auf jeden Fall, dass funktionieren werden, wenn sie punktuell stattfinden. Ob große Clubs die große Zukunft sind, das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass die Leute sehr gerne in kleinere, kuscheligere Clubs weggehen. Große Clubs werden es, glaube ich, eher schwerer haben. Andererseits haben sie dafür die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel wir große Acts bringen, die wir dann auch realisieren können, wo man dann punktuell an einzelne Tage mehr Menschen mobilisieren kann, die vielleicht jetzt nicht unbedingt aus Wien sein müssen, sondern die was ich international herholen kann.
Ihr habt ja auch immer die fetteste Plakatwand von ganz Wien. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Ja. Gefühlt jeder Autofahrer, Tramfahrer, Radlfahrer, der um den Ring fährt, sieht, was da so läuft in den nächsten Wochen. Wird wahrscheinlich auch schon ganz schön viel Werbekosten an die Stadt Wien sein. Hohe Luftsteuer, oder?
Es ist tatsächlich so, dass diese LED-Wand die befindet sich zwar bei uns im Gebäude, ist aber fremdvermietet. Eine externe Firma betreut die LED-Wand und wenn die freie Spots haben dürfen, die wir für uns mieten, daher haben wir da relativ wenig Kosten.
Aber Kosten. Werden da auch andere Events drinnen beworben, außer eure?
Ich glaube jetzt von Diskotheken her nicht. Ja. Nicht, dass ich es wüsste. Beworben wird sonst alles. Also wir haben da das einzige Vorgabe, was ich gehabt habe, ist, dass ich möchte, dass nichts Politisches oder Ähnliches beworben wird. Alles andere wird, wer bucht, kann dort Werbung schalten.
Wer zahlt, schafft an. Ja, und wo fährst du am Sommer am liebsten hin? Fährst du gerne nach Ibiza?
Ich bin gerne auf Ibiza, ja, tatsächlich.
Besuchst du dann auch die Clubs oder hörst du dann dort auch
italienische Musik? Ich besuche auch die Clubs, bin auch so allgemein sehr viel unterwegs, weil wenn wir große Acts buchen, ist mir meistens das persönliche Gespräch auch sehr wichtig. Also ich setze mich dann tatsächlich in den Flieger, gehe mit den Agenturen oder teilweise mit den DJs selbst oder den Managern essen und schaue, dass man dort einen guten Deal zusammenbekommt. Und da ist Ibiza natürlich super, weil die ganze Szene im Sommer dort ist.
Ist es immer noch so?
Ja. Ja.
Lieber Daniel, danke. Es war ein langes Gespräch, aber wir schließen natürlich auch, weil du was mitgebracht hast, netterweise, oder ich habe dich natürlich im Vorfeld gefragt, nämlich wir dürfen Tickets verlosen für Signal.
Ja.
Für
den 13.3. gerne 2 VIP-Tickets für Nico Moreno und Sarah Landry und für den 14.3. mit Artbat, Kasia und Agi ebenfalls 2 VIP-Tickets.
2 sehr große Lineups, unterschiedliche Musik. Also liebe Leute, die ihr dazugehört habt, schreibt an uns, an die Social Media Abteilung oder schreibt einfach unter die Clubkultur Podcast Seite und zwar die Antwort auf folgende Frage. Denn diesmal gibt es eine Frage und die ist wirklich leicht. Wie hieß der Vorgängerclub des O an einer anderen Position in Wien? Ich glaube, das haben wir heute einige Male erwähnt. Daniel, du sagst es jetzt nicht, aber ich danke dir sehr herzlich, dass du so lange ausgeharrt hast. Ja, und alle, die es eben jetzt gehört haben, ich glaube, wir haben sehr viele Fragen beantwortet.
Ich hoffe.
Ja, das war's von mir. In 2 Wochen hört ihr mich wieder und dann gibt's wieder spannende Gäste zum Thema Clubkultur hier auf Radio Superfly. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.